Ja.
Hallo und herzlich willkommen bei Rosi und Cosi. Mein Name ist Rosi, ich bin Betreiber eines mittlerweile eingestellten urheberrechtlich geschützten Insta-Wurlitzers mit Online-Identifikation und mein Kollege, das ist der Cosi, hauptberuflich Halbmarathonläufer und E-Scooter-Fahrer vor dem Herrn. Hallo Cosi.
Hallo Rosi.
Staffel 3, Episode 3 und nach der Sendung von der Theresa und Yvonne von 2x20 Podcast mit der Corinna Milborn ist es heute wieder der Cosi und ich und schon wieder mit einem ganz besonderen Gast. Herzlich willkommen, Herbert Prohaska.
Hallo.
So, bevor wir in die Sendung starten, unser Partner der heutigen Sendung ist das Startup InScouts. Deren Spezialgebiet liegt vor allem im Bereich Fan Engagement und Experience. Hier bringen sie mit neuen Mechaniken, also Widget-Integrationen und Chatbots und etc. die Fans näher zum Live-Event. Ihr Inhouse-Produkt, das ist das Players Vote, ist eine Engagement-Plattform, die ihre Mechanismen, also sogenannte Battles, anbietet, um die Fans eben besser zu engagen und ihnen mehr Interaktion zu bieten. Diese Battles generieren völlig neuartiges Datenmaterial und geben Insights in das Fanverhalten. Daraus entsteht anschaulicher und automatisierter Content. Vereine, Medien und Sponsoren können die nutzen, also diesen Content nutzen und wiederum den Fans neuen und interessanten Diskussionsstoff liefern. Ziel ist es, die massenhaften Sportfans weltweit durch ihre Prognosen, Bewertungen und durch Kommunikation von passiven Konsumenten zum aktiven Produzenten sportlicher Leistungsbeurteilungen zu machen und daraus und die daraus gewonnenen Daten eben effektiv zu nutzen. Extrem geil finde ich ja den Fredel Data Chatbot. Fredel Data, jeder Begriff. Und zwar, das ist ein Chatbot von Sky Sport Austria. Du kannst auf Facebook kannst dir mal Nachricht schreiben, das ist ein Programm und der antwortet dir von allein. Also okay. Das ist so, los geht's.
Dann sag auf einmal, so wie wenn ich dir was schreibe, oder?
Wenn du mir was schreibst, 4 Tage nachdem ich es da geschrieben habe.
Genau.
Und zwar der Fredel Data sagt dann auf einmal so, willkommen im Fredel Chatbot und dann, hallo Daniel, ich bin Fredel, bla bla bla. Dann kannst du einen Verein aussuchen, bei mir Wolfsberger AC natürlich. Und dann redet dieser Chatbot mit dir und du kannst dir aussuchen, willst du jetzt Videos sehen oder willst du jetzt witzige Videos von Sky, von Fredel Data sehen, also das ist eine total geniale Sache. Willkommen, welche Spiele möchtest du tippen? Das kann man nämlich auch machen in dem Chatbot. Am besten ist, ich haue einfach die ganzen Verlinkungen in die Podcast-Beschreibung.
Genau, reinschauen, weil ich habe jetzt ehrlicherweise kein Wort verstanden, aber ich werde reinschauen und mir das
anschauen. Weil du einfach
nicht... Der Herbert schaut auch ratlos, hast du irgendwas verstanden
ich
von dieser
Werbeeinschauung? Ich werde nicht reinschauen, weil
ich kenne mich schon gar nicht aus. Sehr schön. Ja, jetzt zum Gast Herbert. Rapid oder WRC?
Keiner von beiden. Ich glaube, meine Mannschaft ist Austria Wien. Das ist, glaube ich, bekannt und da geht leider nichts darüber.
Wir sitzen da auch zur Erklärung. Wir haben heute einen für mich als ewigen Austrianer sehr heiligen Ort gewählt, nämlich das. Für mich ist immer noch das Horststadion. Ist für dich schon die Generali Arena oder das Horststadion?
Gut, es ist die Generali Arena, aber es stimmt, ich sage sehr oft das Horststadion, wobei ich bei den Anfängen dabei war. Das heißt, da war es noch ein Horror-Stadion, weil es mit einem Stadion gar nichts gemeinsam hatte. Aber es war eine schöne Zeit und es ist sehr schön, jetzt zu sehen, was daraus entstanden ist.
Da hat es zur Erinnerung für die Jüngeren unter uns, der Rosi hat vorher gesagt, er glaubt, er war noch gar nicht auf der Welt, wie du aufgehört hast zum Fußballspielen. Ich schon. Da hat es in diesem Stadion gegeben eine Tribüne, 2 Böschungen und auf der drüberen Seite, auf der Südtribüne, waren so wie Bunker, so Betonlogen.
Also so wie das heutige WRC-Stadion.
So wie das heutige WRC, so ähnlich wie das heutige WRC-Stadion. Ja.
Ja, also wie ich aufgehört habe, gab es, glaube ich, tatsächlich 2 Tribünen.
Die West hat es schon gegeben dann.
Ja, genau, ja. Die hat es gegeben. Und, also es war 1989, vor 30 Jahren.
Ach Gott, da war ich 3.
Ja, leider. Also, das heißt, du hast die richtige Austria nicht mehr gesehen. Aber es ist natürlich wunderbar, was entstanden ist jetzt aus diesem Stadion. Leider muss man wirklich sagen, ist halt die Mannschaft halt noch nicht oder wird noch nicht dem Stadion gerecht.
Also alle wissen ja, dass du eigentlich eine Ostbahn 11-Legende bist und du warst dann nach deiner aktiven Karriere bei Ostbahn 11 noch im Fußball aktiv, bei der Austria, bei Inter Mailand und AS Roma. Zum Schluss nochmal bei der Austria Wien. Und du hast in 19 Jahren nur 4 verschiedene Vereine gehabt. Also ist ja extrem unüblich, oder? War das, weil die
Kanadier... Stimmt, es ist nur ein kleiner Fehler, weil ich ursprünglich angefangen habe bei Vorwärts 11.
Bei Vorwärts 11?
Ja, aber die haben sich nur eine Knabenmannschaft ein Jahr leisten können und haben die dann wieder aufgelöst. Und die Ostbahn 11 hat mit damals, oder hat die ganze Mannschaft, die ganze Knaben übernommen um 500 Schilling.
Das sind
muss man sich heute vorstellen.
Also 60.000 Euro.
Ist das ja, ein bisschen weniger. Also, ja, aber an und für sich. Ein
Sekundengehalt, oder?
Ja. Bis das eine Jahr und dann war ich bei Ostbahn 11, wo ich dann wirklich vom Nachwuchs bis in die Landesliga, in die Kampfmannschaft gespielt habe. Und bin dann 72 zu Austria gekommen. Aber ich glaube, dass es mit der heutigen Zeit nicht vergleichbar ist, weil es ganz einfach so ist, dass es gab nicht dieses Bosman-Urteil, wo du nach einem Vertragsende praktisch dir selbst gehört hast, sondern du hast immer den Clubs gehört. Was jetzt im Nachhinein gesehen natürlich ein großer finanzieller Verlust für die Spieler war. Heute ist es eher der große finanzielle Verlust für die Clubs. Das ist der große Unterschied.
Okay.
Aber es ist schon auch so, dass man sozusagen, nur weil du das angesprochen hast, auch damals, also auch in deiner Generation, konnte man im Fußball schon so verdienen, dass man mehr oder weniger ausgesorgt hat. Also auf Spitzenniveau, sage ich jetzt mal, so jemand wie du, der international gespielt
also,
hat.
Also gut, ich muss natürlich sagen, ausgesorgt geht sich in Österreich nicht aus. Mhm. Vielleicht, ich weiß nicht, was heute für Gagen zahlt werden, vielleicht geht es sich heute aus. Damals ausgesorgt geht nicht. Für mich die große Basis war die Italienzeit, weil es natürlich immer ein Wunsch war, auch natürlich ein Grundstück zu kaufen, ein Haus zu bauen und so weiter. Und zwar so zu bauen, nicht, dass man 10 Jahre baut, sondern das ist dann praktisch in mehr oder weniger in einem Jahr, dass das alles steht und dass ich das habe. Das war die Basis, aber vor allem mit dem Geld, was ich in Italien verdient habe. Und sagen wir so, ausgesorgt habe ich trotzdem auch noch nicht, aber es geht mir natürlich gut. Es ist auch nie darum gegangen, um ausgesorgt zu haben, sondern du kommst irgendwann als Fußballer speziell als Fußballer in einen gewissen Lebensstandard. Und das war immer mein Ziel, nicht reich zu werden, sondern den Lebensstandard, was du erreicht hast, den zu halten, auch wenn es nicht mehr dann die aktive Karriere ist. Das ist mir bis heute gelungen und das ist natürlich so, wie ich es gerne habe. Es geht nicht darum, wie viel hast du auf der Bank zu liegen, sondern kann ich meinen Lebensstil, den ich als Fußballer gehabt habe, weiterhalten und mehr oder weniger gelingt es.
Aber du hast ja Automechaniker gelernt, das heißt, kannst du nebenher pfuschen.
Ja, weil das wäre heute wirklich ein mörderischer Punkt, wenn ich heute noch arbeiten würde, weil die Autos, auf die ich gearbeitet habe, die stehen im Museum.
Was hast du gelernt, auf welche Autos?
Ich habe gelernt auf vorwiegend Peugeot. Mhm. Also es war eine Firma mit Peugeot, Alfa Romeo und Rover.
Viel und zum Reparieren, ne?
Ich habe das, ja, es war genügend. Also gelernt habe ich damals sehr viel. Mhm. Ich habe ausgelernt, weil meine Eltern sind darauf, also wirklich so, also haben darauf bestanden, weil sie gemeint haben, Fußballer ist kein Beruf, du musst einen anständigen Beruf erlernen, weil sonst richten uns die Nachbarn aus. Ich habe denen auch versprochen, ich war dann mit 17 noch immer Automechaniker Lehrling und habe bei Austria schon in fix als Stammspieler gespielt. Habe aber fertig gelernt, habe meine sogenannte Gesellenprüfung gemacht. Bin dann am Tag, wo ich bestanden habe, in die Firma gefahren, haben wir gratulieren lassen und bin 5 Minuten später dann kündigen gegangen und bin nicht mehr gekommen am nächsten Tag. Aber es war trotzdem für mich trotzdem eine zumindest eine befriedigende Situation, weil ich der Meinung war, okay, ich habe also neben dem Fußball auch was gelernt und wenn ich als Fußballer scheitere, dann gehe ich halt in diesen Beruf zurück. Es war aber selbstverständlich ein Antrieb, dass du als Fußballer nicht scheitern darfst, weil Automechaniker macht nicht ganz so viel Spaß wie Fußballer. Aber um nochmal, entschuldigen, auf das Geld zurückzukommen, Ich habe als Automechaniker ungefähr im Monat 1.000 Schilling verdient.
Also 15.000 Euro im heutigen.
Ja, wunderbar. Und bei der Austria habe ich damals schon im Monat so zwischen 6.000 und 7.000 Schilling verdient. Also das war natürlich eine unglaubliche Steigerung. Wenn du heute mit ihm sagst, er kriegt 7.000 Schilling im Monat, bitte nicht mehr übersetzen, wie das ist. Der würde sich nicht einmal die Schuhe binden.
Hey, das sind 500 Euro eigentlich, ja?
500. In der U9.
Ja, jetzt ist er, glaube ich, so Kollektivprofi, ich glaube 1.800 brutto oder so, irgendwas ist, glaube ich. Oder netto, ich weiß nicht, aber eher, aber nein, viel mehr
ist es nicht. Ich glaube, Kollektivvertrag ist, glaube ich, 1.200 oder so.
Ja, das ist.
Das ist leider Gottes Hilfsarbeiterlohn.
Ja. Du hast beim Nationalteam gespielt. Du warst beim Wunder von Córdoba dabei. Nervt dich das schon, wenn das irgendeiner zu dir sagt? Also jedes Mal ist wurscht, ob jetzt Österreich gegen Deutschland Skifahrt, ob sie gegeneinander Schach spielen, ob sie gegeneinander Skispringen. Wenn Österreich gewinnt, dann redet jeder auf einmal, irgendwie ist das Córdoba spielt mit und im Fußball natürlich ganz extrem. Also nervt dich das schon, wenn jemand auf das anspricht?
Nein, in keinster Weise. Das, was nervt, ist, dass uns vorgeworfen wird, wir sprechen immer darüber.
Ja.
Aber so wie heute, ich werde jetzt gefragt,
ja,
und jetzt können wir darüber reden. Also was mich nervt, ist so, dass immer viele Leute behauptet haben, die Fußballer von damals, von 78, reden nur von Córdoba. Wir reden überhaupt nicht danach, immer nur außer wir werden, wir werden gefragt.
Bitte? Worüber redet ihr? Trefft ihr euch noch? Also diese...
Ja, hin und wieder. Also das gibt es natürlich, oder bei Länderspielen und so
mit weiter. Mit den alten Deutschland-Trikots.
Wir haben jetzt nichts wirklich Organisiertes. Also außer im Vorjahr, glaube ich, hat der Hans Krankl da so ein Treffen organisiert. Aber man sollte auch nicht jetzt das aus der Geschichte streichen. Das war für uns halt, wie man gesehen hat, in den Land sehr wichtig. Für uns Spieler zuerst einmal für weniger, weil wir gar nicht damit gerechnet haben, was das in Österreich auslöst. Aber wenn wir heute, warum sollen wir uns genieren? Ja, wir haben damals 3-2 gewonnen und waren sehr glücklich darüber. Allerdings nicht so, wie man angenommen hätte, weil wir sind ja auch ausgeschieden. Und deswegen haben wir erst dann gesehen, wie wir zurückgekommen sind in Wien am Flughafen, was da los war. Eigentlich sind wir empfangen worden, es können nicht mehr Leute kommen, wenn wir Weltmeister geworden wären. Und das war natürlich was Besonderes. Aber dann aus Deutschland ist halt oft dann der Vorwurf gekommen, die leben in der Vergangenheit, die reden noch immer von 78. Wobei die Deutschen dann immer vergessen haben, dass sie einen Film drehen haben, das Wunder von Bern. Ja, und das war 1954. Das geht einer nicht auf die Nerven. Also folgendessen, glaube ich, können wir über 78 noch immer noch viele, viele Jahre reden. Und das Schöne ist, du hast dann die Deutschen ja immer schön aufziehen können. Anlässlich der Euro in Wien, wie ich für den ORF gearbeitet habe, ist eine Dame von, ich glaube, ARD oder ZDF gekommen und hat gesagt, weil da war wieder das Entscheidungsspiel in der Gruppe, was wir dann eins nicht verloren haben durch das Ballack-Tor. Und die hat gesagt, oh je, wenn wir heute verlieren, dann müssen wir sich das wieder 30 Jahre hochen. Der habe ich gesagt, wisst ihr, ihr kommt bei jedem Ergebnis trotzdem nicht raus aus dem Spiel. Wir warten immer bis zum nächsten Match und dann erzählen wir euch immer wieder von Córdoba.
Es hat ja nachher auch noch einen höheren Sieg gegeben, oder? Was, Stadioneröffnung, ja, gegen Deutschland, 3-0, oder?
4-1.
4-1? 4-1.
Ja, zweimal Polster, zweimal
Kinast, genau.
Zuseher.
Du warst Zuseher?
Ja, habe ich nicht mehr gespielt. Also das war schon zu meiner Trainerzeit.
Davon redet aber keiner, weil es kein Bewerbsspiel war, ne? Also war nett, aber Córdoba war halt WM.
Ja, wahrscheinlich, aber wobei natürlich ein Sieg damals, immerhin der große Franz Beckenbauer war Trainer, Lothar Matthäus hat gespielt und so weiter, also damals war es eine große Mannschaft. Wir haben 4-1 gewonnen, das zählt immer in unserem Land natürlich. Wir haben auch jetzt vor, weiß nicht, ist schon 2 Jahre her, gegen Deutschland gewonnen in Kärnten.
Ja, ein
Freundschaftsspiel.
Guter Boden.
Also hin und wieder schlagen wir sie schon. Und das kommt halt natürlich, bei uns ist die Freude ziemlich so groß, als wenn die uns schlagen, weil wir halt von 10 Spielen halt nur einmal oder was gewinnen. Aber das zählt halt dann genauso, wie wenn sie 9 Spiele gewinnen.
Du hast schon kurz angesprochen, du warst Trainer der Nationalmannschaft auch über einen für heutige Verhältnisse relativ langen Zeitraum eigentlich.
7 Jahre.
Sieben Jahre.
Das heißt, in der heutigen Zeit 12 Nationalteam-Trainer.
Ja. Was ist los? Kannst nicht wieder, also wäre gerade ein guter Zeitpunkt, oder?
Würdest du die Nationalmannschaft bitte wieder übernehmen?
Na, für mich nicht mehr, aber mein Abgang, der war bitter genug, also der halt für, da darfst du dann die nächsten 50 Jahre.
Ich habe das gar nicht mehr gewusst.
Eigentlich.
Ja, nein, ja, warum war ich so lange, weil ich führe es einzig und allein darauf zurück, dass damals das ist jetzt kein Vorwurf von irgendwem anderen, aber das ist Tatsache, ein enorm starker Präsident war, mit dem Beppo Mahat.
Beppo Mahat.
Der ganz einfach, wie ganz, ganz wenige auf dieser Welt, nicht nur die Resultate bewertet hat, sondern ganz einfach meine Arbeit und meine Überlegungen. Und das würde ich eigentlich jedem Trainer auf dieser Erde wünschen, dass er so einen Präsidenten hat, der sie, weil das Trainergeschäft ist ja eigentlich, da geht es ja nie darum, was kannst du, sondern wie sind die Ergebnisse aus. Es ist nur ergebnisorientiert. Verlierst du 3 Spiele, bist du ein schlechter Trainer, gewinnst 3 Spiele, bist du ein super Trainer. Und das wissen wir alle, die den Trainerberuf gemacht haben, das stimmt ja nicht. Aber es ist ganz einfach so. Und ich habe damals eben diesen Präsident gehabt, der ganz einfach zu mir gestanden ist und der mich auch nach den 0:9 in Valencia immer noch nicht schmeißen wollte. Aber da war mir natürlich bewusst, wenn ich da sage, ja okay, bleibe ich halt weiter, da reise ich mit. Ja, da hätte ich den Präsidenten mitgerissen. das geht dann nicht mehr. Nein, du musst ja den Fußball auch verkaufen können. Die Geschichte damals war ja so, dass nicht jetzt gescheitert ist die österreichische Nationalmannschaft, sondern eigentlich ich allein, weil noch 4 Spiele in dieser Gruppe zu absolvieren waren. Das heißt, wenn du das verkaufen willst, also Österreich hätte sich noch immer qualifizieren können.
Perspektivisch
der
schwierig.
Der Unterschied war, wenn wir 1-0 in Spanien verloren hätten, hätte ich weitermachen können und hätte die 4 Spiele noch wahrscheinlich gemacht und versucht aufzusteigen. Und
dann wären wir Weltmeister
geworden. Aber wenn du 9-0 verlierst, ja, dann...
Schwierig.
Dann ist es schwierig, dass du das verkaufst, dass du sagst, aber im nächsten Match sind wir wieder da.
Aber ich muss sagen, ein 9-0 ist ja in Wahrheit kein Trainerversagen, oder? Du kannst als Trainer was machst, wenn du ein 9-0
kriegst. Das ist gut, die meisten, eigentlich sind 90% kein Trainerversagen. Denn eins ist klar, du darfst dich als Trainer nicht so wichtig nehmen, dass du glaubst, du gewinnst die Spiele. Die Spiele gewinnen immer die Spieler. Leider verlieren sie es auch, meistens. Ja? Also ich glaube, da wird der Trainerberuf ein bisschen zu wichtig genommen. Der Trainerberuf ist wichtig für die Stimmung, für die körperliche Verfassung, für die Motivation und so weiter. Auch natürlich für Taktik und System. Aber wenn auf der anderen Seite ist ja auch ein Trainer, der dasselbe machen will. Und wenn die besser Fußball spielen, dann verlierst du halt das Spiel.
Also
in den meisten Fällen.
Ich glaube, dass in dem Fall die Schuld beim Toni Pfeffer gelegen hat, der schon in der Pause relativ demotiviert war. Und
der hat das zu einfach genommen.
Ich glaube auch, der hat sich einfach nicht mehr bemüht in der zweiten Halbzeit, aber weil er schon in der Pause gesagt hat, wir werden es nicht mehr hoch gewinnen.
Nachdem das jetzt wieder irgendwann aufs Tableau gekommen ist, der Toni Pfeffer hat mir wirklich, natürlich wahrscheinlich spaßhalber, vor 2 Wochen eine SMM geschickt, dass er sich also nochmal entschuldigt für dieses Resultat und für den Spruch. Ja. Ist kein Spaß. Aber noch eins muss man sagen, es hängt natürlich auch davon ab, heute, wenn irgendwas passiert, wenn Österreich gegen Spanien spielt, egal wo, oder es gibt irgendwo einen Vergleich mit Spanien, dann kommt 0:9 Valencia. Da siehst du dann eben den Stellenwert. Wir haben den großen Ernst Happel gehabt in Österreich. Der hat mit dem FC Tirol gegen Real Madrid 9:1 verloren. Mhm. Ja, also da, ich würde sagen,
den hat er geschossen.
Ist kein Unterschied. Das habe ich gewusst, dass der Plätzchen kommt, der hat Tor geschossen, aber auch der hat 9 Tore gekriegt. Ja? Aber kein Mensch zerrt es mehr hervor und keiner, auch zu Recht, weil natürlich der Happel ein bisschen mehr gewonnen hat als ich als Trainer.
Aber bei dir eh auch nicht. Also ich habe nicht den Eindruck, dass das jetzt noch überall...
Es kommt schon manchmal, von Zeit zu Zeit, aber es trifft mich auch schon lange nicht mehr. Ja. Damals war es natürlich die ersten Wochen, wenn ich so in Wien auf der Straße war, hast du geglaubt, ich bin Jesus, weil es Wasser teilt sich. So sind die Menschen links und rechts ausgewichen und ich bin in der Mitte alleine durchgegangen. Ja, das gibt, aber das ist auch lange her, lange vorbei.
Also du warst ja dann relativ, apropos Jesus und das Meer teilt sich, Austria-Trainer, das war nachher, oder?
Bitte?
Dass du Austria-Trainer warst, war wann?
Ich war kurz vor, also 89 hat meine Karriere aufgehört.
Ja, dann bist du
relativ... Und dann wollte ich Sportdirektor sein, Trainer war der Erich Hof. Mhm. Die Zusammenarbeit mit Erich Hof war nicht machbar, weil der natürlich vieles älter war als ich und nicht mich als Vorgesetzten haben wollte, nachdem ich vorher bei ihm auch Spieler war. Und damals war der alles überragende Joschi Walter da natürlich, der die wichtigen Dinge des Sportdirektors selber gemacht hat und mir Sachen machen hat lassen, die hätte jeder machen können. Dann ist aber der Erich Hof geschmissen worden nach 3-4 Monaten und man hat mir angeboten, das zu übernehmen. Und dann war ich für 3 Jahre Austria-Trainer und zumindest auf nationaler Ebene sehr erfolgreich mit 6 Titeln. Wir waren 2-mal Meister, 2-mal Cupsieger, 2-mal Supercupsieger. Und den Supercup, das ist wieder so eine österreichische Geschichte, die scheinen heute gar nicht mehr auf in der Statistik. Was eigentlich ungeheuerlich ist, weil in ganz Europa wird der Supercup ausgespielt und jeder tragt den stolz mit seinen Titeln.
Ist das so was wie der
in Österreich Cup, machen wir das nicht, weil wir noch geschafft haben.
Ist das so was wie der Cup der Cupsieger, oder?
Nein, der Supercup ist der Meister gegen den Cupsieger der Vorsaison, wird in Deutschland gespielt, in England gespielt. Okay. In England hast du Charity Shield. Und ja, und bei uns ist es halt abgeschafft worden, weil wir immer besonders sein wollen.
Wie alt warst du da als Trainer bei der Austria?
Ja, 35. Mit 34 habe ich aufgehört, beim ersten Mal.
Also eigentlich so. Aber beim zweiten Mal bist du, darauf wollte ich hinaus, du bist eigentlich von dieser 0-9 Niederlage im Nationalteam.
Noch einmal Austria-Trainer geworden.
Unmittelbar danach, also da war nicht viel dazwischen, oder?
Nein, eigentlich gar nichts, vielleicht 2-3 Wochen.
Und bist aber da wie Jesus empfangen worden, weil an das kann ich mich erinnern, wir werden das dann einspielen, da gibt es ein großartiges Lied. Kennst du das noch? Pass auf, hört man das, Rosi, wenn ich das vorspiele?
Keine Ahnung, probieren wir. Hast du das zum Kosser?
Naja,
Schnecken ist daheim.
Traum. Jetzt ist wichtig. Also. Schneck ist back, heißt dieses wunderbare Lied.
Wir haben viel zu viel Austria-Wien-Content in diesem
Podcast. Aber ich glaube, der Empfang war wahrscheinlich zu überschwänglich, weil das hat damals den Frank Stronach nicht wirklich gepasst. Also mein Problem war, dass ich beim Frank Stronach also sicher nicht Trainer geworden wäre. Sondern es war ganz einfach so, ich habe also nach den 0-9 aufgehört, wollte an und für sich sicher so ein halbes Jahr, ein Jahr Pause machen. Und dann ist der Rudi Streicher gekommen, Austria-Präsident, und hat gesagt, du musst zu uns kommen, wir brauchen die und so weiter. Und das war damals jetzt vom Kopf her die falsche Entscheidung. Aber natürlich von Herzen, du kannst, die Austria kommt und sagt, du musst uns helfen und wir brauchen die. Und es hat mir geschmeichelt und habe ich sehr gerne angenommen. Allerdings, wie wir dann ins Detail gegangen sind, dann habe ich schon gesehen, dass es halt ganz einfach eng wird, weil die Austria war genau in diese 2 Saisonen davor 2-mal Siebenter von 10. Mhm. Und dann habe ich gesagt, also wie schaut es beim Verein finanziell aus? Haben sie gesagt, schlecht. Wir können also niemand holen. Dann habe ich gesagt, naja gut, okay. Ich kann jetzt nicht sagen, wenn ihr kein Geld habt, ihr müsst es holen. Aber ihr könnt es dann von mir nicht erwarten, dass wir dann vorne mitspielen. Ja? Sag ich, ich kann euch ganz versprechen, das so wie ich die Mannschaft kenne und was da bleiben wird, Siebter werden wir nicht mehr. Ja? Aber nicht, wenn dann irgendetwas ist, dass wir trotzdem weg sind, dass wir nicht um einen Titel mitspielen und so weiter, dass dann Unruhe aufkommt. Haben sie gesagt, nein, das ist ihnen schon bewusst. Und das hat dann bis Winter geklappt. Dann ist leider was passiert, mit dem du nicht rechnen kannst. Der Rudi Streicher, der zu mir gestanden ist, hat das Angebot gekriegt, ÖIAG-Präsident zu werden. Die Austria hatte einige Millionen Schilling Schulden. Dann ist der Herr Strahner gekommen, hat die Schulden beglichen, weil ansonsten wäre der Streicher nicht gegangen. Weil, klar, du kannst nicht ÖIAG-Präsident werden und hinterlässt die Austria mit Schulden. Der Strahner hat die Schulden beglichen, ist gekommen und nach dem Begleichen der Schulden hat er gesagt, also der Brauske muss gehen. Dann hat ihm der Verein, was weiß ich, zu mir, ich glaube, bekniet und haben gesagt, jetzt haben wir gerade, das haben wir auch schon jahrelang nicht gewonnen, die Stadthalle. Stadthallenturnier gewonnen, die Spieler haben wieder einmal einen Pokal in der Hand gehabt. Das kannst du nicht machen. So, und dann hat er halt in Gottes Namen gesagt, okay, dann darf ich bleiben und hat eigentlich nur mehr darauf gewartet, bis dann irgendeine mehr peinliche oder eine unerwartete Niederlage gekommen ist, die ist er gekommen. Und dann hat er mich geschmissen. Die Mannschaft ist dann Vierter geworden, der Konstantini hat übernommen, am vierten Platz, glaube ich, und ist auch Vierter geworden und hat im Europacup gespielt. Aber für mich war es dann aus. Es war natürlich auch für mich dann richtungs- und zukunftsweisend, weil ich mir gedacht habe, okay, ich weiß, dass der Stronach, was den Fußball betrifft, völlig ahnungslos ist. Und nie mehr kriegt jemand diese Möglichkeit, dass man die Aussage hat, der so viel Ahnung hat wie er. Und Gott sei Dank ist mir das bis heute gelungen und heute stellt sich die Frage ja nicht mehr, Trainer oder geschmissen werden.
Hat sich seit damals nicht mehr gestellt, oder? War deine...
Ruf doch keiner an und sag...
Nein, es haben viele angerufen. Es war auch immer so, ich bin in Mabrück geschmissen worden und bin heute unglaublicherweise länger beim ORF, als was ich bei der Austria war. Mhm. Ja, also ich bin jetzt 19 Jahre im Sommer beim ORF. Damals habe ich das Angebot gekriegt, 2000, das war Gott sei Dank auch so, in Mabrück geschmissen worden. Im Juni hat die Euro angefangen in Belgien und Holland. Dann habe ich das gemacht und habe immer so Verträge gehabt, okay, wenn ich wieder einen Trainerjob antrete,
hättest du raus können.
Gehe ich wieder weg. Ja. Und das war, ein paar Mal waren die Überlegungen da, sogar wollte mich die Austria als General Manager zurückholen. Ach. Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht. Damals, weil es auch wieder drin Stronach war, der immer so gearbeitet hat. Ich wollte eigentlich gar nicht mit ihm reden und meine Frau hat mir gesagt, anhören muss man sich das und das tut man nicht so sagen, interessiert mich nicht. Aber das, was mir ich vorgenommen habe zu machen, hat ihm nicht interessiert, weil es war immer so, die Frage ist, na, wie viel willst du verdienen? Das zahle ich dir und dann magst du gefälligst das, was ich da sage. Vielleicht ist es naiv, aber das spielt es mit mir nicht. Ja? Und deswegen, irgendwann, nach einigen Jahren, war halt das Fix mit dem ORF. Ich habe meinen eigenen Sponsor gehabt, ich habe meine eigene Kolumne gehabt. Und das hätte ich dann müssen alles wieder aufgeben und dann wieder als Trainer beginnen. Und du weißt ja, als Trainer, auch wenn es nicht der Stronach ist, gibt es ja andere auch, die dann, wenn du dreimal verlierst, schon wieder schmeißen. Und das wollte ich dann nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, also okay, das ist für mich abgeschlossen.
Also ist der Druck, also es klingt nach einer banalen Frage, natürlich ist der gefühlte Druck als Trainer größer. Trotzdem ist es ja auch so, wenn man als Analyst und als Kommentator beim ORF arbeitet, ja wahrscheinlich auch nicht immer alle Reaktionen freundlich sind. Hat sich das verändert im Laufe der Jahre? Also ich kann mich erinnern, am Anfang waren da größere Wellen als jetzt, oder? Also
Im Live.
Ja, na, so von den Zuschauern her. Ne? Also du warst ja durchaus auch dann manchmal Zielscheibe von Spott.
Ja.
Und,
ja, aber das ist...
Komplett weg, oder?
Ja.
Eigentlich
war das nie ein Problem für mich. Es kommt immer nur darauf an, wie kritisiert man mich oder wer kritisiert dich. Ja, weiß ich nicht, mir dann mal der Peter Fichner, der war bei der Zeit im Bild und hat mir wegen Fallfehler kritisiert. Und ich habe das eigentlich für lächerlich gefunden, ja, weil ein Mensch, ich kritisiere auch den Peter Fichner nicht, wenn ich bei einem Promi-Fußballspiel zuschaue und der dann nicht sagen, ein Wahnsinn, der spielt. Und ich war jetzt kein Profi beim Fernsehen und bin heute noch immer kein Profi. Und meine Fallfehler, die habe ich einmal versucht zu erklären. Natürlich mache ich sie nicht absichtlich. Aber ich habe sie einmal versucht zu erklären, dass es natürlich, ich bin aufgewachsen in Simmering und im Dialekt sagst du eben dann oft, ein N am Ende statt einem M. Ja, aber ich habe immer gesagt, der Wife hat mich nicht engagiert, um da super den Kindern oder den Leuten zu Hause Deutsch beizubringen, sondern ich sage gerne, warum war das, ist das da passiert oder warum war der jetzt abseits oder warum hat er so spät angespielt, etc. Also wirklich getroffen hat mich das nie. Und jetzt zum Druck aus. Wird auch immer so viel geredet, der Druck im Fußball. Der Druck im Fußball ist doch wichtig. Ja? Weil wenn du reingehst, jede Woche so, ja, wurscht, was passiert, interessiert da niemand, das geht ja nicht.
Vielleicht ist das aktuelle Problem hier, oder?
Ja, aber für den Druck wirst du gut bezahlt. Ja? Und auch fürs Ausschmeißen wirst du gut bezahlt. Deswegen braucht niemand jetzt sagen, der ist arm. Es ist halt nur oft kurios, warum wer geschmissen wird. Ja? Aber so, dass ich da nicht zu Hause schlafen konnte oder was, das gibt es nicht. Allerdings ist natürlich so, die Verantwortung ist als Trainer am allergrößten. Und deswegen bin ich froh, dass ich jetzt auch nicht mehr Trainer bin, weil ich ganz einfach jetzt auch gut schlafen kann daheim und mich nicht da tagelang quälen muss, was habe ich für einen Fehler gemacht, was muss ich besser machen oder was müssen wir besser machen.
Vor allem,
geht mir nicht ab.
Das kann Strom noch mehr über dir.
Ja, Gott sei Dank. Gut, aber der hat ja auf vielen Ebenen bewiesen, ja, dass er leider keine Ahnung hat, aber das Problem ist mit, dass er so ist, dass er scheinbar so viel Geld hat. Also ich glaube, der würde auch der NASA erklären, wie man am schnellsten am Mond auffliegt, und der würde sicher sich zur Verfügung stellen und dort oben aussteigen, wenn man, weiß ich nicht, oder am Mars oder irgendwo. Er würde wissen, wie man das dort macht und so weiter. Also, ja.
Und wenn nicht, wenn hochbezahlend.
Ja, wenn nicht, probieren wir was anderes, dann gehen wir, weiß ich nicht.
Du hast ja in deiner Karriere viele Erfolge gefeiert und du hast aber auch nach deiner Karriere einige Pokale und Plaketten gekriegt. Ich lese mal vor, du hast 1997 vom österreichischen Bundespräsidenten das silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich gekriegt.
2000. Was war da? 97? Irgendein Deutschland-Sieg oder so.
Irgendwas Wichtiges.
Ich weiß nicht einmal, wer der Bundespräsident war.
Na, 97 muss hoch erfolgreich gewesen sein, weil wir haben uns ja für die WM 98 qualifiziert.
Ja Frankreich, oder? Da war ich gerade in Jesolo und habe beim Pizza-Essen Fußball geschaut.
Na?
Kann ich mich noch erinnern. Da war ich schon, nicht auf der Welt, sondern bewusst sogar auf der Welt.
Ja. Und über den Teamchef Brasker geschimpft. Und die Pizza im Fernsehen geschossen.
Was er für einen Scheiß aufstellt, was ist da eigentlich?
Ja, muss man.
Wobei, ich glaube, der Teamchef Prohaska hat bei einem Rückstand gegen Israel sicher keinen 35-jährigen Stürmer eingesetzt, der schon 25 Spiele in einem gespielt hat. Also überspitzt gesagt. Oder?
Ja.
Hättest du ihn, ich weiß nicht, ob du jetzt ehrlich antworten darfst, aber hättest du ihn Mark Janko eingewechselt?
Nein, ich hätte ihm kann man ja nicht besser, weil er wird ja das selber so sagen. Ich meine, er hat nie den Rücktritt bekannt gegeben, aber ich hätte ihn schon seit 2 Jahren nicht mehr geholt. Genau deswegen, man muss ganz einfach sagen, Marc Janko hat es großartig gemacht, aber es ist schon einige Jahre her. Ja, also er war maßgeblich daran beteiligt, dass wir uns qualifiziert haben für die Euro in Frankreich. Super. Das ist auch wahrscheinlich heute unser Problem, ja, dass wir Spieler verloren haben, die ganz einfach auch Tore geschossen haben. Der Janko, der zwar noch dabei ist, aber das heute nicht mehr bringen kann. Es ist in der Qualifikation damals zu Frankreich hat der Martin Hanik, glaube ich, 5 Tore geschossen, der Junusovic hat 3 Tore geschossen, der Alaba hat 5 Tore geschossen, der Arnautovic hat 4 geschossen und heute haben wir nur mehr Arnautovic und Alaba. Ja, der Alaba spielt ein bisschen weiter jetzt auf der Seite und alles hängt am Arnautovic. Und das ist eben genau das Problem. Wir haben, uns fehlen nicht die Qualität, sondern uns fehlen die torgefährlichen Spieler.
Aber das Problem hat eigentlich auch jeder Club, finde ich. Also es gibt wenige, außer die Salzburger jetzt.
Ja, in Österreich. Bundesliga.
Ja, gut.
Aber ist ja Wahnsinn, oder? Im Club ist es noch viel, viel schlimmer, weil ja außer Red Bull, die ja weit übers Feld stehen, ja niemand die wirtschaftlichen Voraussetzungen hat.
Ja, aber einen Stürmer finden, der Tore.
Nein, der kommt ja nicht nach Österreich.
11 Mannschaften.
Der aber kommt das ja nicht. Wenn du heute fragen würdest, ob das da ist, die Austria, ob es Rapid ist,
oder der WRC.
Ob es Sturm ist, oder der WRC. Es wird überall so sein, dass von wirtschaftlichen her wird die Anweisung kommen, womöglich ablösefreie Spieler, die nicht das große Geld kosten. Ja? Und Red Bull kann heute ein Afrikaner, ein Amerikaner oder was weiß ich, wenn der 17 Jahre alt ist, auch um 2 Millionen holen. Weil sie wissen, wir können ihm das alles bieten, um den dann mit Gewinn weiter zu verkaufen. Und wenn das einmal nicht passt, dann ist auch nichts passiert. Weil sie ja 4, 5 solche holen. Mhm. Und jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, um 2 Millionen kauft die Austria 10 Spieler.
Ja.
Und wird keinen weiterverkaufen.
Sind wir schon sehr in der Expertendiskussion drin. Ich bin ja ein trivialer Mensch. Ich habe mir in der Vorbereitung was ausgedruckt, ein Interview mit dem Kurier, wo du erklärt hast, woher der Spitzname Schneckerl kommt, muss man wahrscheinlich nur mit der jüngeren Generation erklären. Aber man könnte erklären, wie dieser Spitzname in Italien aufgefasst wurde. Das finde ich eine sehr lustige Geschichte.
Ja, in Österreich war es relativ einfach, schon wie ich habe den Spitznamen jetzt nicht speziell gekriegt, sondern relativ bald als Kind, weil ich eben die Locken gehabt habe und die Leute, die nicht gewusst haben, wie ich heiße, haben gesagt, Schneckerl. Und das ist mir halt dann geblieben. In Italien war es ein bisschen kurioser, vor allem insofern kurios, weil sie mich, ist erst einige paar Wochen her, auch jetzt noch, darum fragen mich die Journalisten, die Jüngeren, die damals wie in Italien gespielt haben, auch noch nicht gearbeitet haben, fragen mich noch immer. Schneckerl verbinden die mit Schnecke und Schnecke heißt Lumagina. Und haben immer geglaubt und Gott sei Dank sagen sie, du warst ja gar nicht so langsam wie ein Schnecken. Sag ich, und ich erkläre ihnen dann immer, dass es also nichts mit der Schnecke zu tun hat, sondern dass es ganz einfach die Locken sind und die heißen Ricciolillo.
Ja? Naja, schwierig.
Ja, und so haben sie mich nie genannt. Aber gut, okay, auch das, ich lasse ihnen die Schnecke auch heute durchgehen. Damals wollte ich nicht als Schnecke gelten.
Und du wirst ja, also ich finde, das ist eine Kultur, die vor allem in Spanien und in Italien stärker ist als bei uns, dass man ehemalige Spitzenspieler über Jahre und Jahrzehnte hinweg einlädt, holt, in den Verein integriert. Ich habe den Eindruck, bei der Roma ist das so, der Hans Krankl hat das irgendwann einmal erzählt, also auch in Barcelona von den Fans her, aber auch vom Verein her.
Ja. Hans Krankl hat dir das erzählt.
Es ist
in einem Interview hat er das halt.
Ja,
ich rede nichts mit ihm.
Aber ich stimme. Nein, es ist ganz einfach so, das ist Das ist der Stil. Ich kann nur davon reden von Italien, weil es mir bei Inter und bei Roma so gegangen ist, dass sie ganz einfach, sie merken, was du Gutes getan hast. Ja? In Rom, muss man sich vorstellen, habe ich gespielt ein Jahr, nach, ich glaube, 42 Jahren oder 41 Jahren sind wir dort Meister geworden. Und ich gelte nach einem Jahr als Legende in Rom. Man muss sich das jetzt vorstellen, selbst bei der Austria, das natürlich mein Herzensclub ist, wenn ich da ein Jahr gespielt hätte, selbst wenn wir Meister geworden waren, es würde sich keiner mehr an mich erinnern. Dann,
das ist heute ein mäßiger Sitzplatz geworden.
Nein, gar keine. Ganz sicher gar keine, weil es würde für den Legendenclub nicht reichen. Ein Titel und nur, weiß ich nicht, 20 Match. Würde nicht reichen. Es ist wirklich so in Rom, wenn sie heute, okay, bin ich jetzt, ich habe ja vor 2 Jahren oder ist schon 3 Jahre her, jetzt gesagt, also, dass ich aktiv nicht mehr spielen will, weil mir alles wehtut, aber zu jedem Benefizspiel oder irgendwas wirst du eingeladen. Und da gibt es sogar große Kulissen mit so bis zu 30.000 Zuschauern. Oder beim Bruno Conti sein Abschiedsspiel waren 82.000, ja, unglaublicherweise. Bist du immer eingeladen oder zu Jubiläum. Heute ist jetzt so, das erste Mal, es kommt natürlich auch darauf an, wie die Roma ist jetzt im Besitz von einem Amerikaner. Also Roma ist 90 Jahre, glaube ich, voriges Jahr geworden und hat kein Fessel gemacht.
Alles Gute,
aber überhaupt gar anders. Aber bei Inter, wenn es was zum Feiern gibt, dann bist du auch eingeladen. Also ich war bei der 100-Jahr-Feier bei Inter. Das ist ganz einfach der Stil. Und in Rom ist natürlich so, dass sie wahrscheinlich heute nicht mehr, aber viele, viele Jahre auch ein schlechtes Gewissen gehabt haben, weil ja, das würde jetzt den Rahmen sprengen, weil es zu lange dauert, nicht vorgehabt habe, nur ein Jahr zu spielen und weiter zweite Ausländer.
Du bist da, vereinfacht gesagt, der damaligen Ausländerregel zum Opfer gefallen.
Ja, ja. Wen haben sie dann geholt statt dir?
Kennt halt ja, so, statt mir haben sie gar niemanden geholt vorerst, haben sie haben statt den Falcao haben sie geholt den Cerezo, ja, auch einen Brasilianer, Nationalspieler, Superspieler, der bei Sampdoria gespielt hat. Und der Falcao hat eigentlich mit dem Verein ist in Clinch gelegen, weil hat ein halbes Jahr vorher einen neuen Vertrag für 3 Jahre unterschrieben, hat dann gesehen, wir werden Meister und wollte nachverhandeln, wollte mehr Geld haben. Klassiker. Der Präsident hat es ihm nicht gegeben, der hat dann gesagt, okay, dann interessiert es mich nicht, wenn die Meisterschaft aus ist, letztes Spiel vorher haben nach Brasilien, komm nicht mehr. Haben sie gesagt, ja, das musst du wissen. So, dann hat es ausgeschaut, er kommt nicht mehr. Cerezo verpflichtet, neue Saison mit Brasca Cerezo. So,
Cerezo. Zwei Legionäre war damals die Grenze, ne?
Genau.
Zwei Legionäre. Du durftest
keinen Dritten nicht anmelden. Ja, genau. Nicht einmal anmelden.
Nicht einmal im Kader.
Der hätte einmal im Kader sein dürfen.
Nix. Nein, nein. Aha, okay. Nix. Du durftest nur 2 haben. Die ersten 2 Jahre in Italien war überhaupt nur einer erlaubt. Also war ich der Einzige. Aber da war es eben so, der Falcao hat dann gesehen, okay, die machen ernst, ist dann zurückgekommen und hat gesagt, er zahlt eine Strafe und respektiert seinen Vertrag. So, und jetzt haben wir da gestanden, 3 Jahre Falcao, 3 Jahre Cerezo, Brasca 1 Jahr. Die Clubs gehören dem Präsident, das heißt also, das ist nicht so wie ein Club, sondern er ist der Besitzer und alles Geld, was eingenommen und ausgegeben wird, ist sein Geld. Er musste einen von uns 3 auszahlen. Also es war nicht schwer, für wen man sich entschieden hat.
Okay.
Ja, ich war 3 Jahre in Italien, habe zwar Geld verdient für 4 Jahre, aber war natürlich stinksauer und was weiß ich, wegen dieser Regelung musste ich gehen. Und noch viel schlimmer war es dann ein Jahr, glaube ich, oder 2 Jahre später, wo dann der Präsident ganz groß in der Zeitung gesagt hat, mein größter Fehler aller Zeiten war, den Brasca gehen zu lassen.
Das war ein bisschen Wehmut
dabei. Das war dann noch mehr eine Umschädel für mich. Aber ja, so war es halt damals. Ich meine, heute gibt es solche Probleme nicht mehr.
Ja. Ja, also heute, ist da ein bisschen Wehmut dabei, wo du dir vielleicht einmal denkst, wow, das wäre jetzt eigentlich noch eine bessere oder noch eine größere Karriere geworden, wenn dieser Falcao nicht so deppert gewesen wäre?
Nein, größer war es nicht geworden. Es war nur... Für mich hätte sich vielleicht vom Leben her was geändert, weil ich an und für sich, ich habe 2 Jahre gehabt und habe der Frau gesagt, wenn ich das zweite Jahr gut spüre und verlängere da, dann wollten wir eigentlich fix in Rom bleiben.
Okay, dann dürfen wir heute
also gar nicht da sitzen. Also gar nicht mehr heim nach Österreich.
Das sind wir froh, weil dann dürfen wir heute nicht da sitzen.
Gott sei Dank. Naja, da, gut, wenn ich gar nicht noch da war, ich hergeflogen.
Aber es ist schon interessant, ja, von welchen Namen wir eigentlich reden. Der Falcao. Der Depperte entscheidet sich auf einmal um.
Ja.
Und der Herbert.
Ja, es ist natürlich wirklich. Du hast dann wieder
zur Austria zurück müssen eigentlich.
Oder? Das, was dann wirklich so bitter ist, ist halt wirklich das, dass du Pläne, ich habe damals 83 eben aufgehört, irgendwelche Pläne zu schmieden für die Zukunft als Fußballer, weil du eben, weil ich ja nie mit sowas gerechnet habe, dass es passieren kann. Wir waren Master, alle haben mich gern gehabt. Wir waren schon 3 Wochen vorher Masters, waren, glaube ich, jede Woche 3-4 Mal irgendwo eingeladen zum Masterfeiern. Der Präsident hat immer dort gesagt:
Einige feiern heute noch.
Keine Spieler werden abgegeben und wir haben nächstes Jahr auch wieder 2 Ausländer da und der eine ist heute eh da.
War die Zeit dort kurz dann, dass du einen neuen Verein im Ausland findest?
Oder? Nein, überhaupt nicht. Aber natürlich war ich dann so beleidigt.
Okay.
Es war dann, der Walter Schachner hat in Turin gespielt, bei Torino. Die haben mich schon 2 Tage später angerufen. Aber da war ich eigentlich nicht nur auf Roma, sondern aufs ganze Land beleidigt. Heute würde ich wahrscheinlich sagen, okay, zu meiner Frau, gehen wir nach Turin. Dort ist auch schön und dort ist auch gut und dort kann man auch gut Fußball spielen. Aber damals war ich halt ganz einfach, ich meine, ich bin da gekommen und habe denen auch dann damals gesagt, Kinder, ihr seid nicht wegen mir Master geworden, aber mit mir Master geworden und das war schon 41 Jahre nicht. Und deswegen kann ich das nicht verstehen. Mhm. Aber ich bin immer gut aufgenommen und wenn ich heute noch in Rom anrufe und sage, ich komme und ich komme mit, weiß ich nicht, mit 4 Leuten, mit 5 Leuten, dann sitzt man auf der Ehrentribüne.
Echt, ja. Oder?
Obwohl kein einziger Mensch mehr von damals vom Vorstand dort ist. Also mein einziger Kontakt ist der Bruno Conti, mit dem ich gespielt habe, der ist Nachwuchschef. Das ist natürlich der, den ich kontaktiere und der dann alles in die Wege leitet. Aber das ist trotzdem Stil, den haben sie.
Herbert, wir haben ein paar... Also bevor wir so einen Podcast machen, fragen wir im Internet, reden wir manchmal drüber, mit wem wir uns treffen werden und die Leute können Fragen stellen. Das sind jetzt keine, nicht immer völlige Expertenfragen, ja. Was den Sport betrifft, aber...
Hin und wieder von komplett planlosen Menschen eigentlich. Warte mal, wer hat da gute... Also dem Fritz Bendel seine Frage,
haben wir schon beantwortet.
Der wollte wissen, ob es wegen der Frisur oder wegen dem Lauftempo war, oder nahm man einen Schneckerl. Es war wegen der Frisur, lieber Fritz. Die Lisa hat eine Frage gestellt, die verstehe ich überhaupt nicht, dass sie versteht nicht, warum du im Kunsthistorischen Museum Chips essen darfst und sie nicht. Was hat es denn...
Was? Ja...
Ja, Lisa.
Du brauchst dort natürlich eine Sondergenehmigung. Nachdem wir für Kellys dort einen Werbespot gedreht haben. Aber es ist wirklich, sie hat schon recht, auch wir damals beim Einkommen, da kriegst du dann auch einen Ausweis, so wie wir da heute einen Besucherausweis. Du gehst auch, glaube ich, durch einen Scanner oder was weiß ich. Also es ist, die sind sehr, sehr heikel.
Nur weil der Bartel da hängen.
Ja, aber ich würde mir gern ein Bild aussuchen dürfen und nach Hause gehen. Das war schön. Ja.
Was Tom, haben wir noch für Fragen?
Eine gute Frage, und zwar Tom Schaffer, der ist nämlich also Journalist und der hat auch einen hochwertigen Fußball-Podcast, der heißt Ballverliebt Fußball-Podcast, wenn man anhören will, der ist wirklich gut. Der fragt, wie viel Vorbereitung betreibst du bei einem TV-Auftritt bei einem Länderspiel? Wie bereitest du dich vor und wie lange dauert das?
Na gut, meine Vorbereitung, die geht an und für sich ja die ganze Woche. Und zwar das ganze Jahr über, auch wenn ich jetzt keinen Auftritt habe. Aber das geht einmal so, dass ich 4, früher waren es 5, eine haben es uns leider eingestellt, Sportzeitungen abonniert habe. Ich habe also... die einzig verbliebene in Österreich, die Sportzeitung, der frühere Sport und Toto, habe ich jede Woche. Ich habe den Kicker aus Deutschland, ich habe die Sportbild aus Deutschland und ich habe die Gazzetta dello Sport. Da lese ich was es Neues gibt, wobei eben umso lieber, wenn wir dieses Match vielleicht haben. Im Programm früher, so wie wir Champions League gehabt haben oder die Europa League und so weiter, da will ich eben schauen, wer ist verletzt und was weiß ich, um dann vielleicht mich besser einstellen zu können auf die Mannschaft mit meinem Tipp und so weiter. Also das ist praktisch immer bei mir der Fall. Ansonsten gibt es, ja, Beispiel, wenn wir auf Sendung gehen um 20.15 Uhr, dann ist der Treffpunkt meistens schon so ja, 17 Uhr. Ja, da gibt es Vorbesprechungen und so weiter über die Beiträge, was wir vielleicht gern noch hätten, welche Spieler, dass wir herausheben sollen. Also es ist schon ganz was anderes dann auch in weiterer Folge, wie ich mir dann das Match anschaue. Ja, also ich kann mir es nicht anschauen wie der normale Zuschauer, dass ich jetzt also, das mache ich gern daheim, weil da kannst du es genießen, weil da, ich setze mich zu Hause Gott sei Dank nicht hier und schaue da, was machen die jetzt genau systemmäßig, was spielen die, was haben die da jetzt gewechselt. Meistens siehst du das eh, aber speziell schaue ich nicht drauf. Wenn wir beim ORF sind, dann muss ich auf das natürlich schauen, dass ich das erkennen kann. Spielt der jetzt auf der richtigen Position, wo vorher, die UEFA gibt vorher immer Aufstellungen aus. Und ich weiß, meistens ist es ein bisschen besser als die UEFA, dass der und der sicher nicht auf der Position spielen.
Ja. Aber diese Zeichnungen auf diesen Touchscreens, die muss dann niemand allmählich machen, oder?
Ja, jetzt nicht mehr, oder?
Jetzt nicht mehr. Ah, jetzt nicht mehr. Der ist jetzt weg, oder? Aber diese.
Ja.
Ja, wo man dann mit so Leuchtstift am
Bildschirm erklärt. Nein, das hat er ja schon lange dann nicht mehr gemacht, weil es war ja dann, wir sind ja dann schon viel moderner. Ja, er kann dann mit dem Finger vorne und nicht mehr mit Leuchtschiff. Aber der Mählich hat noch viel, viel mehr Arbeit sich gemacht. Also wenn wir gehabt am Treffpunkt um 5 war der Mählich sicher schon um 2 oder um 3 um und hat sich diese Szenen zusammengestellt mit gewissen Techniker. Mhm. Also der hat sich da wirklich sehr, sehr viel Arbeit sehr gemacht. Der hat sich sehr viel Arbeit gemacht. Lange vor dem Mählich habe ich auf ein bisschen damals noch nicht so perfekte Zeichnungen gemacht. Und ja, aber ich glaube, dass ganz einfach verschiedene Sachen du vorher ein bisschen ausstreichen kannst, dass die Leute das, sofern sie wollen, auf das achten können dann beim Match. Mhm.
Noch eine Frage haben wir, die finde ich auch sehr interessant. Du warst immer, du warst eine Fußball-Ikone, aber du warst immer auch eine Werbe-Ikone. Du hast immer relativ viel, hast auch lange Werbeverträge gehabt, wenn ich es richtig, oder bist sozusagen lange Partner geblieben. Wir sitzen hier vor einem Bild, wo du, das war, kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen, die Austria als Hauptsponsor einen Zigarettenhersteller hatte und Austria Memphis geheißen hat. Du hast vorhin schon gesagt, für Kellys warst du lange Werbepartner. Gibt es irgendwelche Sachen, wo du dir heute denkst, hätte nicht sein müssen, so vom Werbepartner her?
Also,
oder wo du nicht hinter dem Produkt...
Ah, ich bin noch immer Werbepartner von Kellys. Also das möchte ich dazu sagen, dann beantworte ich die Frage speziell. Ich habe immer darauf geachtet, dass ich einen Partner habe, mit dem ich mich identifizieren kann. Ja? Und das ist einmal bei Kellys so der Fall. Und wenn man so will, war das auch, oder bei Memphis der Fall, weil ich auch rauche.
Auch immer noch?
Ja,
das immer ist noch. Ganz schlecht. Also, ja, aber es ist ganz schlecht, wo man an der Stelle festhalten.
Ja, ich weiß es. Aber bei mir war es halt immer so, dass ich hat man dann immer gesagt, okay, schlechtes Vorbild und so weiter. Und darauf habe ich immer gesagt, also ich möchte nicht in meinen Lebenswandel oder so wie ich lebe ein Vorbild sein. Das muss jeder selber machen. Wenn ich ein Vorbild als Fußballer bin, dann freut mich das. Da will ich auch das Vorbild sein, so wie ich lebe.
Hast du eigentlich als Spieler geraucht?
Ja.
Das sieht ja mal geraucht.
Echt, oder?
Der Ugris hat in der Halbzeit geraucht, oder?
Nein, Blödsinn. Das ist ja Blödsinn, der Baumeister. Um Klo. Okay. Ja. Ugris nicht, nein. Aber ja, man muss ja dazu sagen, die meine Generation oder die unmittelbar davor oder danach, da hat es halt noch immer so sicher ein Drittel in jeder Mannschaft, die geraucht haben. Mhm. Heute raucht gar niemand mehr, mehr oder weniger. Also ich würde sagen, 99% der Spieler rauchen nicht mehr. Natürlich bin ich auch weit davon entfernt zu sagen, also macht man nichts und super und es ist nicht super und ist nicht gut. Und ich habe aber auch nie, ich war nie ein starker Raucher, also bei mir waren so die Zigarettenkonsum so 8 bis 10
Schachteln am Tag.
Nein, nein, ich habe sicher nie in meinem Leben ein ganzes Packel geraucht. Nie. Aber nicht, weil ich auf meine Gesundheit geachtet habe, sondern weil mir das viel zu viel ist. Und dann schmeckt es mir gar
nicht. Wie raus sind wir?
Ich bin ein sogenannter Sitzraucher.
Ja? Mhm. Sitzraucher?
Das heißt, ich gehe nicht auf der Straße und rauche mal Zigaretten. Bei mir ist es so, zum Kaffee oder nach dem Essen, dass du Zigaretten rauchst. Das Lustige ist, natürlich, ich habe sogar für Memphis, aber mit erfolgreichen Sportlern, mit dem Gustav Töni, der auch geraucht hat, mit dem Adriano Panatta in Italien, haben wir für milde Sorte Werbung gemacht. Mhm. Ja? Und der Slogan war aber damals so, das war vertretbar, der Slogan war so, Rauchen ist nicht gesund, aber wenn Sie rauchen wollen, dann rauchen Sie eine milde Sorte. Ja, braucht man nicht reden. Ich würde, selbst wenn es erlaubt wäre in Österreich, würde ich das heute nicht mehr machen. Ja? Weil für das würde ich nicht mehr werben. Aber ansonsten habe ich mir immer Werbepartner ausgesucht, weil ich bin mit Chips aufgewachsen.
Die mag jeder. Ja?
Damals haben wir zwar nicht Chips gesagt, sondern Rohscheiben.
Wie?
Aber
Rohscheiben.
Rohscheiben, da war ich noch nicht auf der Welt.
Ja. Rohe Scheiben einer Würfel.
Ja, in Wien, im Schweizer Haus, heißen sie noch immer Rohscheiben. Ja. Bei Kellys heißen sie Chips. Bitte, Chips, kaufen Sie die.
Wir schicken denen eine Rechnung.
Es kommt mir zugute.
Ich glaube, so Herbert, kannst du rutschen legen.
Aber ich habe auf alle Fälle ist es immer so. Also ich mache ganz sicher nicht für viele Werbung, weil ich will nicht, weil wenn du so im Jahr für 4, 5 verschiedene Firmen Werbung machst, kommst du dann irgendwann so hin, dass irgendwer sagt, na gut, der macht eh schon für alles.
Braucht
man nicht mehr. Und deswegen
Ist ein bisschen so gibt
es für mich ein oder zwei Werbepartner.
Der Thomas Gottschalk eigentlich.
Und da muss man schauen. Und die Länge ist immer so, das habe ich gelernt von großen Joshi Walter, der mir immer gesagt hat, du sei ein treuer Partner, mach kontinuierlich was und nicht, wenn der Nächste kommt und dann mehr Geld zahlt, weil das ist dann so, wenn du treu bleibst, bist du lange. Wenn aber einer kommt, der da gleich vielleicht das Doppelte gibt und da gibt es dann aber nur für ein Jahr und dann ist wieder aus, dann steigst du allerlang nicht so gut aus. Und ich bin heute bei Kelly ist jetzt, glaube ich, 6 oder 7 Jahre. Superfreund habe ich meint, da bin ich sicher 16, 17 Jahre. Bei der Kronenzeitung bin ich 18 Jahre. Beim ORF 19 Jahre. Ja, also.
Dann bist du ein guter Verkäufer, weil jetzt hast du es geschafft, gegen Ende der Sendung noch alle Werbepartner unterzubringen.
Du hättest sie müssen am Anfang der Sendung
holen. Ja, ich bin gerade am Nachdenken.
Einer fehlt.
Ich habe noch eine super Frage, und zwar der Franz Reit.
Hey, der Reit, Franz, ich dir fragt,
Ja, pass auf. Warum er beim Ringhofer, also der Lehrherr in Simmering, immer mit dem Sprung Helmut, das ist ein Rapidler, Schmäh geführt hat und während die anderen hackeln haben müssen. Was war in deiner Lehrzeit?
Der liebe Reit Franzi hat auch beim Ringhofer gearbeitet. Wahrscheinlich habe ich ihm ein bisschen zu sehr immer gehaut in der Früh, weil der ein bisschen hinter mir war als Lehrbuhr. Und mit dem Sprung habe ich zwar dürfen Schmäh führen, aber der Sprung hat nichts gearbeitet und ich habe seine Arbeit mitgemacht.
War der zu der gleichen Zeit Rapidler, wo du Austrianer warst? Aktiv? Nein, oder?
Nein, der Sprung Helmut war Rapid-Anhänger.
Ah, okay.
Der hat nicht gespielt bei Rapid. Okay. Der war kein kein Fußballer.
Eine Abschlussfrage habe ich noch zu den Werbepartnern zurück. Hat man dir je eine Strohtankstelle angeboten?
Ja.
Wirklich?
Ja,
wirklich.
Oft. Endlich treffen wir einen Austrianer.
Weil.
Ja, nein, also damals noch, als der, mit sehr viel Respekt sage ich, der alte Herr Stroh noch gelebt hat, der wollte mir eigentlich verhindern, dass ich nach Italien gehe.
Aha.
Also der hat mir damals sogar angeboten, mir eine, da außen zu der Westeinfahrt, eine neue Tankstelle mit Restaurant, mit Werkstatt, mit allem zu bauen.
Dort, wo der Mackey jetzt ist.
Ich hätte mit ihm gemacht eine GmbH. Mhm. Und der hätte mir sogar Geld garantiert im Monat. Mhm. Und das war ein super tolles Angebot. Jetzt ist aber dagegen gestanden, ich habe immer geträumt von
Inter Mailand.
Ich habe immer geträumt von Italien und meine zwei Lieblingsvereine waren mir völlig wurscht, Inter Mailand oder AC Mailand. Mhm. Ja, wobei AC Mailand vielleicht noch ein Tick mehr, weil ich den Gianni Rivera, der große Spieler war, damals sehr verehrt habe. Bei Inter war es der Sandro Mazzola. Und okay, Milan hat sich dann irgendwie erledigt und es ist dann Inter geworden. Und ich habe mal ganz einfach gedacht, ich habe von denen immer geträumt und wie so 8, 9 Jahre alt war, hat Inter zweimal den Europacup der Meister, den heutigen Vorgänger der Champions League, und zweimal den Weltpokal gewonnen und ich kann plötzlich bei denen spielen. Ja.
Oder eine Tankstelle auf der Westausfahrt.
Ja,
aber. Schwierige Entscheidung.
Schwierige Entscheidung.
Ja, aber ich glaube, heute kann ich das sagen. Ich meine, der hätte mir im Monat 50.000 Schilling garantiert. Ja.
Selbst heute viel.
Ja, und vor allem plus war dann dazu gekommen das Gehalt bei der Austria. Mhm. Also das war unheimlich viel Geld. Aber man muss auch dazu sagen, damals, dass der hat wieder gehabt, Promi-Anwälte, der Stroh und gerade wie wir den Vertrag gemacht haben, ist der Leopold Stroh krank gewesen und hat gesagt, okay, die wissen Bescheid. Und ich soll dort hingehen, soll den Vertrag dann machen. Und die wussten zwar Bescheid, aber hätten mir dann verschiedene Sachen eingebaut, so quasi wie also, ich muss gewisse Zeiten einhalten, wo ich auf die Tankstelle gehe. Mhm. Und ich wollte meinen Namen oben stehen, und sagt, das braucht man auch nicht, weil Stroh bürgt für Qualität. Wegen die Zeiten habe ich den Anwalt dann etwas frech gesagt, aber ich weiß, dass wir machen eine GmbH und ich Geld einzahle in die Firma und gefälligst dann gehe ich hin, wann ich will und er wird doch glauben, dass ich ein Geld verdienen will. Und es wird nicht vorkommen, dass ich nicht hingehe, aber ich gehe nicht hin in einer vorgeschriebenen Zeit, sondern wann ich will. Und das hat sich halt dann auch zerschlagen und dann habe ich mich bedankt beim Stroh, der mir dann sogar angeboten hat, also wenn du zurückkommst aus Italien, machen wir das trotzdem. Mhm. Haben wir aber dann nicht mehr gemacht. Ich glaube auch, ich weiß nicht, ob er in dieser Zeit gestorben ist oder nicht, aber es war dann kein Thema mehr.
Aber es war üblich, also hätte ich die Erklärung vielleicht vorher sagen sollen, dass viele Austria-Spieler haben in ihrer aktiven Karriere und beziehungsweise nach ihrer aktiven Karriere Tankstellen bekommen oder angeboten bekommen,
ja, man
sozusagen
muss,
auch als Teil der wie soll man sagen,
Altersvorsorge. Naja, aber sie mussten
mit Verpflichtungen.
Nein, sie haben das praktisch bekommen im Pacht, also es ist ihnen kein Geld versprochen worden, mir ist ja Geld versprochen worden, weil sie mich halten wollten und wir eine GmbH, ich war der Einzige, der eine GmbH hatte, die anderen haben praktisch Tankstellen übernommen mit der Möglichkeit, sich ein Geld zu verdienen. Mhm. Ja, dazu zu verdienen. Mhm. Weiß ich nicht, der Erste war, der lange Jahre sicher da gut verdient hat, war der Ernst Otzwirk auf der Felberstraße. Wobei Felberstraße natürlich heute, kannst du das so nicht mehr, bleibt da kein Mensch stehen, nicht, wenn er nichts zum Essen oder Trinken kaufen kann. Aber die war damals natürlich unglaublich. Das war die beste Strohtankstelle in ganz Österreich.
Die hat es lange gegeben, das vor ein paar
Jahren. Sehr lange. Die hat ja dann später, dann, aber da war sie halt, hat der Erich Obermeier übernommen, der sich sicher mehr gekümmert hat als der Ortswirt um die Tankstellen, aber hat dann gesagt, du, es ist eigentlich plus minus null. Ja? Und dafür steht es dann nicht, der sagt, ich verliere zwar dort kein Geld, aber ich verdiene zwar keins. Und der hat teilweise, glaube ich, dann sogar bis zu 3 Tankstellen gehabt. Mhm. Aber es hat sich dann ja alles erübrigt, weil die Frau Strau dann an die OMV verkauft hat. Mhm.
So, also wissen wir eigentlich alles jetzt auch über das Tankstellenmanagement. Das war es jetzt eigentlich schon wieder von uns. Vielen Dank,
Herbert, fürs Kommen.
Ja, das ist ja gerne. Egal.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Bewertet unseren Podcast auf iTunes, teilt ihn in die Welt hinaus, schreibt uns ins Gästebuch, kommentiert auf Twitter. Ihr könnt uns auch beschimpfen, das ist uns völlig egal.
Den Rose könnt ihr beschimpfen, ja, mich nicht.
Vielen Dank fürs Zuhören und alles Liebe.
Alles Liebe.
Dankeschön, Wiedersehen.